Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hallo Yannick.
Hallo Kara.
Wie geht's dir?
Gut. Gut geht's mir. Es ist wieder 2 Wochen her, dass wir hier im Wohnzimmer gesessen haben und über Öffnet sich der Himmel von Sean Hewitt gesprochen haben.
Ja.
Heute sitzen wir wieder hier und wir haben eine Book Talk Edition. Jetzt ganz, es ist ganz
offiziell.
Es ist offiziell die allererste Book Talk Edition und nicht mehr die Laberfolge.
Ja.
I like.
Ich glaube, es gibt in der Community einige, die immer noch Laberfolge sagen.
Ihr dürft auch weiterhin Laberfolge sagen.
Alles
wir
gut.
Nennen sie aber Book Talk Edition.
Ja, wir sind jetzt nämlich Official Business, sieht man auch in meinem Outfit.
Kara, du bist heute ganz schwarz.
Ich habe heute.
Hast du schlechte Laune?
Ich habe einen breitschultrigen Blazer an, um einfach mal der Welt wieder was entgegenzusetzen. Nee, ich habe keine schlechte Laune. Ich war tatsächlich, mich hat es ja umgehauen so ein bisschen nach unserer letzten Aufnahme.
Oh Gott, ich weiß noch am Ende. Als wir die Aufnahme beendet hatten, meine ich, Kara, du hustest mir 3-mal zu viel. Geh bitte. Geh bitte und vor allem fass mich nicht mehr an, weil ich darf gerade nicht krank werden.
Ja, und ich hatte halt in meinem Kopf die ganze Zeit so dieses Limit. Also,
was ist das für ein Limit gewesen?
Das war das Limit, ich muss durchhalten, bis wir diese Folge aufgezeichnet haben.
Kenn ich.
Und wirklich, mein Körper ist in dem Moment, als die Folge im Kasten war, in sich zusammengebrochen.
Das ist krass, oder?
Kennst du das auch?
Ich kenne das. Ich finde das immer so absurd. Ich habe das immer nach Dreharbeiten.
Mhm.
Weil es ist ja wirklich so, es gibt die Option, du wirst krank und du bleibst zu Hause nicht.
Nee, gibt's
nicht. Erinnere
mich
an eine Produktion, ich nenne jetzt nicht Namen. Es war wirklich total absurd, weil da hatten wir eine Location und die konnte nur an diesem einen Tag gemietet werden. Und die war aber essentiell für die Story.
Ja.
Und ich wurde krank und ich wurde nicht ein bisschen krank. Ich wurde 40 Grad Fieber krank.
Oh Gott.
Und dann hieß es, das geht nicht, Yannick. Du kannst nicht krank sein. Und dann wurde ich mit Medikamenten vollgestopft.
Oh Gott.
Und musste wirklich eine Action-Szene am Set spielen.
Auch das noch. So, wenn es doll kommt, dann kommt es so richtig doll.
Dann kommt es so richtig doll. Und das war, und ich glaube, seitdem weiß ich, ich darf nicht krank werden und werde deswegen immer erst den Tag, nachdem ich abgedreht bin, krank.
Also jetzt bald.
Jetzt bald. Wir nehmen ja wieder ein paar Tage vor dem Erscheinen der Folge auf. Heute ist ja nicht der 4.11., aber die Folge kommt ja am 4.11. raus. Ich müsste am 3.11. meinen letzten Drehtag haben. Toi, toi, toi.
Wir klopfen.
Toi, toi, toi. Dass auch alles gut geht und dass ich dann abgedreht bin. Und ich hoffe einfach auch, dass ich gesund bleibe.
Ja, ich hoffe auch. Ich drücke dir die Daumen. Es war kein Fun. Ich glaube, die meisten können das gut nachvollziehen, wie das dann so ist, krank zu sein.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe also die ersten Tage gar nichts, wirklich. Und dann, als es mir so langsam besser ging, habe ich eine Serie gesuchtet, die seit längerer Zeit eigentlich auch schon abgedreht ist oder fertig ist, das ist Scandal. Und zwar habe ich das geguckt auf Disney Plus.
Ich habe noch nie Scandal geschaut.
Das ist lustig. Das ist so White House Problem Solving, eine Serie von Shonda Rhimes.
Wie viele Staffeln gibt es?
Ich glaube 7 oder so.
Ist es mit, heißt sie Kerry Washington?
Die
aus Little Fires Everywhere? Oder verwechsel ich das gerade mit einer?
Doch, ja, doch.
Die ist,
die ist so geil. Und die spielt eben die Hauptrolle Olivia Pope.
Warte mal, wie viele Staffeln gibt es?
7 oder so.
Hast du sie alle gesehen?
Nein, natürlich nicht. Also so lange war ich jetzt auch nicht krank. Aber es ist wirklich eine tolle Serie, weil das so ein bisschen so dieses Behind the Scenes, wer zieht so die Strippen, Washington. Sie hat natürlich eine Affäre mit dem Präsidenten.
Natürlich.
Also es ist auf jeden Fall very entertaining und die Serie, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, weil ich mir dachte, vielleicht erzähle ich davon, lief in der Zeit von 2012 bis 2018, aber es ist immer noch spannend.
Okay.
Ja.
Wir reden gerade zu viel über krank sein und im Bett liegen. Wir wollen ja auch heute feiern, dass wir hier wieder gesund sitzen und wir haben später einen Gast. Heute ist ja die Book Talk Edition. Wir haben unseren zweiten Gast, aber dazu später mehr, wer kommt. Ich wollte noch mal drauf eingehen, dass in den letzten 2 Wochen der Jugendliteraturpreis verliehen wurde an Himmelwärts von Karin Köhler, erschienen beim Hansa Literaturverlag. Der Verlag hat jetzt einfach 2-mal abgeräumt mit der Holländerin, Deutscher Buchpreis und jetzt auch der Jugendliteraturpreis. Ja. Ich selbst habe Himmelwärts noch nicht gelesen, möchte es aber auf jeden Fall nachholen und freue mich drauf. Also Glückwunsch an Karen Köhler.
Und unser erster Newsletter ist rausgegangen. Es ist ja so ein kleines Passion-Project von uns. Mhm. Und wir sind ganz stolz, dass der auch rausgegangen ist und viele schöne Tipps beinhaltet. Also falls ihr unseren Newsletter noch nicht abonniert habt, dann müsstet ihr das auch jetzt sofort nachholen, bitte.
Auf unserer Website zwischenkottiundkapiteln.de.
Genau, korrekt. Yannick?
Ja?
Ich habe da was entdeckt in deinem Insta-Feed. Wer ist dieser unverschämt gut aussehende Typ mit den zurückgeschleimten Haaren? Ich bin so, ist er unter die Gangster gegangen? Tell me more.
Yes, I'm mafiosi now. ich hatte noch vor Dreharbeiten von Yossi ein ganz tolles Shooting für die 88. Ausgabe des Zoom Magazines, ein Magazin, was ich total toll finde. Und ich durfte zum zweiten Mal drin sein und hatte eine Fotoreihe mit Gucci.
Hot.
Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist einfach, es bringt einfach Spaß, so Editorial-Shootings zu haben.
Ich finde, die ist auch, also die zwei Bilder, die du jetzt geteilt hast, die sind super. Also es ist wirklich, it's giving.
Es war auf jeden Fall interessant, weil ich den Look, glaube ich, für mich privat nie wählen würde und deswegen ist es immer voll spannend. Für so Fotoshootings mal einfach andere Looks und auch Klamotten, die man sonst nicht privat tragen würde.
Könntest du eigentlich?
Könnte ich eigentlich.
Könntest du eigentlich mal machen? Ich würde dich so mitnehmen.
Okay, perfekt. Ja, danke. Nee, das finde ich aber auch, ich bin da ganz happy.
Genau. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Danke. Werbung. Wir freuen uns ganz doll über unseren ersten Kooperationspartner und zwar ist das der Eichborn Verlag. Wir haben vom Eichborn Verlag ein Buch zugeschickt bekommen von Jasmin Schreiber, Da, wo ich dich sehen kann. Vielleicht habt ihr das auf Instagram schon gesehen, das kam am 31.10. raus, letzte Woche Freitag. Und es ist wirklich ein ganz besonderes Buch.
Und bevor wir jetzt ein bisschen mehr einsteigen in das Buch und worum es da geht, möchte ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in dem Buch von Jasmin Schreiber um Gewalt gegen Frauen und um einen Femizid. Und wenn du dich mit diesem Thema unwohl fühlst, dann skip jetzt am besten ein paar Minuten, weil darum geht es jetzt leider.
Genau, es geht in Da, wo ich dich sehen kann, um einen Femizid. Das Buch wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, aus der Perspektive der 9-jährigen Tochter der ermordeten Frau, aus der Perspektive der Eltern, der besten Freundin unter anderem. Und es ist wirklich ein Buch, was mich extremst bewegt hat.
Ja.
Leute, wir empfehlen die ganze Zeit nur Bücher, wo man weint. Auch hier ganz schlimme Momente gab es.
Oh, die steigen jetzt schon wieder die Tränen in die Augen. Es ist wirklich, also ja, aber ich fühle ich.
Aber es ist ein so unfassbar tolles Buch und es ist auch so ein wichtiges Buch. Und es ist so wichtig, dass wir auch dieses Thema literarisch verpackt bekommen. Und was ich an dem Roman so besonders finde, ist, dass der Roman über den geschriebenen Text hinausgeht.
Ja, also das Buch ist wirklich so toll gestaltet und gibt irgendwie dieser Sprachlosigkeit und diesem Schmerz einfach so ein Gesicht und auch diesem Was-wäre-wenn. Also genau. Wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr wissen, was wir meinen. Deswegen lest es ganz, ganz unbedingt. Das ist wirklich ein fantastisches Buch über ein so, so schweres Thema, was, glaube ich, auch wirklich viel zu wenig besprochen wird. Man muss sich vorstellen, in Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau aufgrund von Gewalt gegen sie und meistens von ihrem Partner oder von ihrem Ex-Partner ermordet.
Das ist einfach unfassbar.
Ja.
Deswegen danke, Jasmin, dass du einen so tollen Roman geschrieben hast.
Und so zugänglich dieses Thema auch gestaltet hast. Weil ich glaube, wenn man uns jetzt so zuhört, dann denkt man, oh Gott, Wieso sollte ich mir das antun? Aber das Buch hat so viele schöne Seiten und irgendwie auch diese Erinnerungsmomente und so weiter. Und es gibt irgendwie so einen schönen Zugang, dass es natürlich ein Buch ist, das sich um das Thema Femizid kümmert oder dreht, aber eben auch um Schmerz, um Verlust, um, oh Gott, das klingt auch alles so schlimm.
Es klingt so schlimm, aber lass mich sagen, trotz der Trauer hatte ich länger nicht den Moment, dass ich ein Buch unbedingt wieder in die Hand nehmen wollte und weiterlesen wollte. Ich finde es wirklich fantastisch. Deswegen große Leseempfehlung von uns, Jasmin Schreibers, Da, wo ich dich sehen kann, erschienen im Eichborn Verlag.
Und jetzt abschließend noch ein Hilfsangebot. Falls du oder jemand in deinem Umfeld von Gewalt betroffen ist, dann kannst du dich an 365 Tagen im Jahr 24/7 an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden. Unter der 116-016 kannst du anonym und kostenlos Beratung bekommen, und zwar in 18 Sprachen.
Kara.
Ja.
Kara.
Oh Gott, das klingt so, als hättest du irgendeinen Anschlag auf mich vor.
Habe ich auch. Nein, auf dich
gar
nicht.
Zum Glück hast du nicht das Gucci-Outfit an, also. Sonst hätte ich jetzt Angst.
Kara.
Ja.
Das ist kein Anschlag auf dich, das ist auch kein Anschlag auf die Community, das ist ein Danke. Ich wollte ein Danke an die Community richten, weil ich freue mich so doll, oder wir freuen uns ja so doll, dass wir so tolles Feedback von euch bekommen und dass wir wachsen und gemeinsam diesen Traum eines Buchclubs, den wir vor 2 Monaten noch hatten und immer noch haben, aber uns noch nicht vorstellen konnten, wie das alles wird und sich entwickelt, dass das einfach aufgeht und dass ihr so toll mitmacht und mitlest und wir so tolle Nachrichten von euch bekommen für die Anrufbeantwortersequenzen und dass ihr mitrankt. Und jetzt haben wir vor 2 Wochen entschieden, welches Buch wir in der 4. Book Club Edition besprechen, nämlich Live Franz, Let's Talk About Feelings.
Let's Talk About Feelings.
Let's Talk heute. About Feelings. Ich freue mich am meisten jetzt schon auf die Kategorie Daten.
Ja, ich bin so gespannt.
Es haben so viele Leute abgestimmt. Und das ist so aufregend. Ich glaube, wir updaten uns jede 5 Minuten, welches Buch gerade vorne liegt.
Und es war halt auch so knapp. Also es ist auch immer, es tut einem dann immer ein bisschen im Herzen weh, auch für die anderen Bücher. Also Heiße Milch
wirklich,
und Wachs waren auch wirklich, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir müssen uns nochmal irgendwas ausdenken, ob wir Bücher, die wirklich so knapp gewonnen haben, ob wir denn die 2. Plätze nochmal mit reinwerfen.
Ja.
Das sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Ihr könnt uns ja mal auch dazu eure Gedanken schicken, weil das echt schade ist, wenn ein Buch so knapp nicht gewonnen hat.
Wir wollen die Bücher in den Recall holen.
oder bei The Voice of Germany,
genau,
wäre es die All-Star-Stage.
Ja, genau, sowas.
Nein, also ein großes Danke, dass ihr so toll mitmacht, und ich hoffe, ihr habt gerade sehr viel Spaß beim Lesen von Let's Talk About Feelings. Und heute reden wir aber nicht über ein Buch, sondern wir haben einen Gast.
Genau.
Wollen wir das Geheimnis lüften, wer es ist?
Wir lüften das Geheimnis. Unser Gast heute ist Samuel Behnke. Samuel, willkommen bei Zwischen Kotti und Kapiteln. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
Dankeschön. Ich finde es richtig schön, hier zu sein. Schön, euch zu sehen, und schön, jetzt hier in diesem Set zu sitzen.
Samuel, du bist unser 2. Gast.
Aufregend.
Und es hat einen Grund,
ja,
warum wir uns dich ausgepickt haben. Wir können ja erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich weiß gar nicht so genau, wie es mir geht gerade. Es sind so viele Sachen los.
Mhm.
Also ich habe das Gefühl, es passiert ganz viel, und ich bin total dankbar, was alles so passiert. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen Achterbahn irgendwie. Und ja, die letzten Wochen waren sehr intens. Und ich versuche immer wieder auch mich daran zu erinnern, so das zu genießen und die Momente irgendwie so auszukosten.
Willst du ein bisschen mehr einsteigen? Was ist los bei dir?
Ja, es sind viele Sachen, die ich immer irgendwie sehr gerne machen wollte. Also ich habe einen Debütroman fertig geschrieben und bin irgendwie so ganz aufgeregt jetzt. Irgendwie ist so eine sehr aufregende Zeit. Mal gucken, was mit dem passiert. Es war jetzt Buchmesse, ich habe Lektorinnen getroffen. Ich habe irgendwie auch so ein paar andere Projekte, die gerade in der Pipeline sind und die einfach ganz viel mit Literatur und Lesen zu tun haben, was ich schon immer so sehr liebe. Und ich finde es so schön, mich auch online mit Leuten über genau diese Art und diese Passion irgendwie so auszutauschen.
Auf die Buchmesse wollte ich später auch noch eingehen, weil ich da ein paar Fragen an dich habe, weil Kara und ich leider nicht da sein konnten. Und ich war noch nie auf einer Buchmesse, weder in Leipzig noch in Frankfurt. Ich möchte sehr gerne wissen, was da passiert und wie es da abgeht. Erst einmal können wir ja dich einmal kurz vorstellen. Du bist Schriftsteller und Redakteur. Und wir beide haben uns kennengelernt, weil ich eingeladen wurde bei Stefanie Giesingers Podcast G-Spot. Und da bist du Redakteur.
Ja, genau.
Richtig?
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, das war letztes Jahr, ne? Letztes Jahr im Herbst?
Ich glaube auch, dass es letztes Jahr war, ja.
Ja.
Genau, ich bin der Redakteur. Ich bereite die Folgen auch so inhaltlich vor und habe mich sehr gefreut, dass du da warst. War eine sehr schöne Folge.
Geil, deswegen habe ich dich eingeladen, damit wir weiterreden können. Vor allem, wir haben vorhin gesagt, dass es jetzt so lustig ist, weil ich bin immer nervös oder ich war jetzt bei Friederike nervös und war jetzt heute auch wieder leicht nervös, weil ich normalerweise keine Interviews gebe, sondern führe.
Andersrum.
Und du eigentlich auch Redakteur bist und nicht Interviewpartner und wir jetzt gerade so einen Freaky Friday-Moment haben.
Ja, ich finde es voll schön. Tauschen. Ich liebe das. Also es ist ja so, ich sitze ganz oft im Regieraum für Studio Bummens irgendwie und gucke, dass die Podcasts gut laufen und so. Und ich finde es aber auch sehr schön, mal vor der Kamera zu sitzen und über genau dieses Thema mit euch zu sprechen. Deswegen schön hier zu sein.
Super. Vielleicht eine Sache, also ein kleines Herzensprojekt von uns. Mhm. Deine Instagram-Reels fangen ja immer genau gleich an. Du stellst dich, oder was heißt genau gleich? Ziemlich ähnlich. Du stellst dich immer vor. Mhm. Magst du dich einmal für die Zwischen-Kotti- und Kapitel-Community in genau dem Style vorstellen?
Aber auch in der Geschwindigkeit.
Bitte auch in der Geschwindigkeit.
Oh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hinbekomme, aber ich würde sagen, mein Name ist Sam, ich bin Autor, ich empfehle Bücher und teile meine Gedanken oder sowas, sage ich.
Ja, ja. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, was ich sage. Es ist nämlich total toll zu sehen, was dein Instagram-Account gerade für ein Wachstum hat, weil du wirklich Bücher empfiehlst oder über Bücher redest, du sagst immer, der etwas anderen Art. Und das stimmt, du machst es in einer extrem krassen Geschwindigkeit. Ich mag tatsächlich am liebsten die, wo du Bücher in die Kamera hältst und immer so einen Satz dazu sagst oder Gesichtsausdrücke verwendest oder Ranks auf eine gewisse Art und Weise und man dadurch in kürzester Zeit Bücher vorgeschlagen bekommt und ich schon mehrmals Screenshots gemacht habe und die Bücher auch lesen möchte, weil das total toll ist, weil wir bekommen ja auch mit, ne? Und das war ja auch der Grund, warum wir das gerne machen wollen, dass viele Leute einfach so überfordert sind, wenn sie in den Buchladen reingehen und so erschlagen werden von den Exemplaren und sie aber diese Stimme brauchen, die sagt, das ist ein Buch, was ich empfehlen kann oder das kann ich nicht so empfehlen. Und das machst du auf eine ganz tolle Art. Wie bist du dazu gekommen? Wann hattest du die Idee, so ein Format zu starten?
Ja, das ist lieb, dass du das sagst, weil es kommen ganz oft Kommentare so, ah, es ist viel zu schnell, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und heute Morgen hat mir jemand geschrieben, ich entfolge dir jetzt, das ist mir alles viel zu schnell. Und ich war so, tschüss. Das musst du nicht ankündigen, aber ja, ich glaube grundsätzlich, ich finde auch, es gibt immer diese Orientierungsfrage im Buchhandel irgendwie. Man geht so hin, 1000 Sachen sind da und ich persönlich lese einfach wahnsinnig viel. Ich liebe Lesen und für mich war das immer schon so eine große Passion, einfach ein Buch nach dem anderen wegzuatmen. Und ich habe, glaube ich, letztes Jahr auf TikTok angefangen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen meine Sprache gefunden. Da habe ich so ein bisschen rumexperimentiert, wie kann man irgendwie über Bücher sprechen, was kommt an. Und tatsächlich finden die meisten Leute das auch sehr gut, wenn man sehr schnell ist, weil Aufmerksamkeitsspanne, man ist irgendwie sowieso die ganze Zeit am Handy.
Wie ein Goldfisch.
Ja, man scrollt so rum und auf einmal muss man ja irgendwie pausieren. Und ich finde das so, für mich funktioniert das gut, weil ich auch schnell denke, weil ich gerne schnell rede und mich dann auch manchmal auch so in sozialen Settings daran erinnere, durchzuatmen, bisschen langsamer zu reden, damit die Leute mich verstehen können. Aber auf Insta scheint es sehr gut zu funktionieren. Und ich habe irgendwie, glaube ich, im Juli oder so angefangen, da so Buchempfehlungen hochzuladen und auf einmal kamen ganz viele Leute und ich bin so, ja, geil. Also schön, dass ihr mit mir über Bücher reden wollt und auch über Belletristik spezifisch. Also nicht die Genres, die es ja auch schon ganz viel gibt online, also Romantasy und Fantasy und auch Liebesromane, die total valide sind, die möchte ich gar nicht runterreden, sondern einfach was Neues dazu bringen und zu sagen, okay, die Art von Bücher, die ich selber gerne lese.
Ich habe dazu eine Frage, weil ja eben gerade so dieses ganze Dark Romance und so, das ist ja ein Riesending, das war ja jetzt auch auf der Buchmesse voll das Thema. Und ich habe kürzlich so einen Kommentar angelesen, in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, war das, da war es so, okay, die junge Generation liest mehr, aber wenn die dann sowas lesen, dann ist es irgendwie vielleicht gar nicht so ein gutes Zeichen, weil da eben so viel Longing irgendwie immer drin steckt und vielleicht auch teilweise so, ja, so tradierte Rollenbilder oder keine Ahnung was. Wie hast du das auf der Buchmesse wahrgenommen? War das wirklich so, dass da dann besonders viel los war an diesen Ständen, wo diese Literatur auch mit Teenie-Girls und so?
Ja, es war so voll. Oh mein Gott. Also es gab so eine Halle, da waren wirklich alle. Und da haben sich alle so gedrängt und so. Grundsätzlich möchte ich dazu sagen, dass ich das eine sehr überhebliche Haltung vom Feuilleton finde. Irgendwie ist so es. Dieses so, oh, es lesen junge Leute, es lesen junge Frauen auch ganz oft diese Literatur, deswegen kann sie eigentlich gar nicht gut sein. Mhm. Und ich finde, die Frage sollte gar nicht sein, ist es literarisch anspruchsvoll, sondern erstmal lesen junge Leute. Mhm. Und jede Person, die liest, die ist für mich erstmal so ein Check. Mhm. Und da ist es mir auch ein bisschen egal, was du liest. Hauptsache, du kommst ins Lesen rein, weil dann kannst du ja immer noch deinen Geschmack entwickeln. Du kannst ja unterschiedliche Sachen lesen. Das heißt ja nicht, dass du für immer Romantasy liest. Mhm. Und das ist auch okay. Du kannst auch immer Romantasy lesen. Aber ich finde, grundsätzlich sollten wir erstmal diese Wertschätzung auspacken dafür, dass die Leute ein Buch in die Hand nehmen und sagen, ich habe so Bock, in so eine Welt einzutauchen und was Neues zu erleben und nicht einfach nur zu glotzen oder und auf dem Screen. Ja, genau.
Voll. Deswegen. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, es ist eben genau das, man kann vielleicht irgendwie Brücken schlagen von da aus und irgendwie dann weitergehen, wenn man erstmal einmal drin ist im Lesen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, was wir versuchen hier mit dem Podcast, dass wir sagen, okay, Lesen ist halt eben nichts Elitäres, sondern es ist irgendwie was, was uns alle betreffen kann. Es sind tolle Geschichten, man kann irgendwie dem Alltag entfliehen und so weiter. Also das ist, glaube ich, schon sowas, was super wichtig ist, dem Ganzen auch diese Barrieren zu nehmen, ne?
Ja, ich finde, ihr macht das auch ganz schön, weil ich finde, die Leute sehnen sich nach einem niedrigschwelligeren Zugang zur Literatur. Mhm. Ich glaube, ganz lange hat so eine Meinung regiert, man muss ganz schwierige, intellektuell anspruchsvolle Bücher lesen, um belesen zu sein, um dazuzugehören, um mitsprechen zu können. Und ich finde das, ja, arrogant und blöd. Also ich finde das auch langweilig, immer sowas zu sagen. Ich denke, Lesen kann für alle zugänglich sein und ich finde, das sollte der Anspruch sein. Und natürlich darf Literatur auch experimentell sein oder schwierig sein, aber ich finde, grundsätzlich sollte Literatur so ein bisschen die Tür aufmachen. Mhm. Ja.
Wie viel liest du? Weil du postest so viel, du hältst so in eine, weiß nicht, pro Reel hältst du 8 Bücher in die Kamera, keine Ahnung, und ich, da kommen ja auch mehrere, also ein Buch kommt in den verschiedenen Reels vor, aber es sind trotzdem so viele Bücher, dass sich, glaube ich, alle die Frage stellen, wie viel liest du, wie schnell liest du, wie viele Stunden hat dein Tag und wie bringst du das alles unter?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich lese wahnsinnig schnell, das muss ich schon sagen. Ich liebe Lesen seit immer und ich bin auch jemand, der ja auch für die Arbeit viel liest, dadurch, dass ich viel in Redaktionen sitze und viel auch früher so Buchkritiken und also diese ganzen Sachen auch für Magazine gemacht habe, habe ich eigentlich mir so angewöhnt, einfach schnell zu lesen. Und es gibt vielleicht auch einfach Leute, die schneller lesen. Ich glaube, ich lese so 3 Bücher die Woche auf jeden Fall. Mhm. Ich versuche, mir tut Lesen auch einfach gut. Ich versuche, wenn ich runterkommen will zu lesen, wenn ich runterkommen will, dann lese ich einfach. Mhm. Dann ist es nicht so, früher habe ich viel Reality-TV angemacht.
Okay, darauf müssen wir
denn weg. Das ist ja mega geil.
Ich wollte gerade sagen, was ist der Reality-Guilty-Pleasure? Wir müssen kurzer Exkurs.
Kurzer Exkurs.
Okay.
Was hast du gerne geschaut?
Oh, ich liebe Selling Sunset zum Beispiel.
Oh mein Gott.
Da kannst du dich später mit Felix unterhalten. Ich bin noch nie eingetaucht in die Immobilien-Serien.
Ja, das sind meine Liebsten irgendwie.
Ja, geil. Ich glaube, ich muss mal anfangen, weil die meisten aus meinem FreundInnenkreis das gucken. Das oder Love is Blind. Also Selling Sunset oder Love is Blind. Also Dating oder Immobilien.
Ja, das verstehe ich. Es gibt noch so eine ganz merkwürdige, nischige L'Agence heißt das. Das ist so eine französische Real Estate Family. Das kennst du auch. Okay, geil. Und das fand ich fast am besten, weil ich liebe so den französischen Geschmack und irgendwie fand ich die auch so als Familie ganz sympathisch. Und das habe ich, glaube ich, am liebsten geguckt von allen.
Okay, und das machst du jetzt nicht mehr und nimmst das Buch in die Hand oder hast du jetzt einen Weg gefunden, beides miteinander zu vereinen?
Ach so, genau. Ich wollte ja erzählen, wie viel ich lese. Ich lese meistens morgens nach dem Aufstehen oder ich schreibe halt. Also ich schreibe ja auch viel an eigenen Texten, aber ich versuche das so zu mischen. Also die Morgenstunden sind für Schreiben und Lesen. So, da starte ich gut mit in den Tag.
Es ist für mich auch der Tag, der Weg, mit dem Tag zu starten.
Ja.
Ich stelle mir immer den Wecker auf mindestens eine Stunde vor Abholung, wenn ich drehe, und lege mich mit einem Kaffee ins Bett und lese, weil ich das total mag, so in den Tag zu kommen, kurz in einer anderen Welt zu sein und in einer anderen Geschichte zu verschwinden, um dann meinen eigenen Alltag zu leben.
Ja.
Ja.
Aber verwirrt dich das? Also wenn du zum Beispiel gerade in einer Rolle drin bist und dann tauchst du in so eine ganz andere Welt ab, hast du dann so Bücher, wo du sagst, das kann ich vor einem Dreh gut lesen oder eher schlecht lesen?
Morgens geht alles, was ich morgen geht alles. Morgen geht alles, ja. Was ich jetzt gerade bei dem Projekt Yossi gemerkt habe, ist, dass ich zwischendurch nicht lese. Also es gibt ja beim Film auch einfach wahnsinnig viele Umbaupausen. Ne? Man braucht 20 Minuten, bis das Licht wieder steht und die Kamera an der richtigen Stelle ist. Und das sind die Momente, in denen man zum Cateringwagen geht, sich einen Kaffee holt und einfach ein bisschen rumschnackt mit seinen KollegInnen. Und die Pausen habe ich oft auch genutzt, um ein Buch in die Hand zu nehmen. Und das kann ich jetzt bei diesem Projekt nicht. Ich kann es dir nicht sagen, warum das so ist. Aber das habe ich jetzt gemerkt zum Beispiel. Wenn ich aber morgens den Tag starte oder auch abends, wenn ich nach Hause komme, ist es möglich. Dann kann ich wieder das Buch in die Hand nehmen, weil ich auch meinen Tag so beginne und so ende. Vorm Schlafengehen sind es dann weniger Seiten als morgens, weil ich dadurch sehr müde werde. Aber selbst wenn es nur 5 Seiten sind, ist das irgendwie so die Klammer um meinen Tag.
Ja, ich finde auch, also ich finde, es ist natürlich auch so ein bisschen was, also ein Show-off-Moment, wenn man so sein Buch mitnimmt, aber ich nehme mein Buch eigentlich immer mit. Also ich habe eigentlich immer ein Buch in der Tasche stecken und wenn ich irgendwo warte und kleiner Sidequest, ich habe auch als Kind war ich auch Schauspieler und war quasi so Kinderschauspieler und habe immer ein Buch mit auf dem Set gehabt und habe immer gelesen, weil ich auch immer diese langen Wartemomente irgendwie auch so, ja, dieses Rumwarten, ich mag auch nicht warten.
Ja.
Und ich glaube, immer wenn ich irgendwo warte, wenn ich irgendwo rumfahre, wenn ich in der Bahn sitze oder so, ich habe immer mein Buch und fülle eigentlich alle Momente, die so sonst nervig sind oder die ich früher vielleicht auch mit einer Zigarette oder so gefüllt habe, die fülle ich jetzt mit Büchern und ich finde das sehr viel besser als alles, was mich sonst so ablenkt, mein Handy und so.
Ich wollte fragen, welches Buch jetzt gerade in deiner Tasche steckst.
Daily Soap heißt es, von Kain und Aber. Mhm. Und ich weiß gerade nicht, wie die Autorin heißt, aber es ist so eine ganz interessante, so eine Persiflage auf die Schweizer Gesellschaft und ihren Rassismus. Und es ist ganz witzig geschrieben und so wie eine Soap. Mhm. Also Reality-TV ist genau da auch vorhanden. Also es macht richtig Spaß.
Haben wir den Merch gefunden zwischen Reality-TV und Literatur.
Du hast erzählt, dass du auch selbst Bücher schreibst und hast gesagt, dass du deinen Debütroman abgeschlossen hast.
Ja.
Und du warst bei der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Jetzt kommen nämlich die Fragen zur Messe. Wie war das da und was war dein konkretes Ziel? Hast du schon einen Verlag, mit dem du das veröffentlichst? Bist du da mit dem Ziel hingegangen, eine Person zu finden, eines Verlages?
Also idealerweise ja. Mhm. Ich habe so ein paar Gespräche dort geführt. Mhm. Also mein Wunsch war es dort, mit LektorInnen noch mal so ein bisschen in Real Life zu quatschen, weil so diese digitalen Gespräche sind ja noch mal was ganz anderes. Mal gucken, ob es jetzt wirklich klappt, ob jetzt ein Verlag ja sagt. Die haben jetzt das alle in ihren Taschen und mitgenommen und lesen jetzt gerade. Das ist so gerade diese Phase, wo ich jetzt auch versuche, mich selber nicht verrückt zu machen und loszulassen. Ich glaube, das ist ganz schwierig natürlich. Was denken die Leute? Was sagen sie? Und ich habe ein paar tolle, tolle Leute kennengelernt und ich habe natürlich auch so ein paar Häuser im Blick, wo ich sagen würde, oh, es wäre ganz toll, wenn das da klappen würde. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre ich einfach dankbar, wenn irgendwas klappt, weil ich weiß, wie schwer diese Welt ist. Ich weiß, wie komplex diese ganzen Vorgänge sind. Und es wäre total eine Ehre zu sagen, ich habe so ein eigenes Buch geschrieben, was man so in den Händen hält, weil ich lese ja so viele und jetzt so.
Ja.
Ja. Aber mal schauen, ich bin
da. Es wäre einfach die logische Schlussfolgerung, wenn du ein Buch rausbringst.
Ja,
ist ja richtig. Willst du schon mal spoilern, worum es geht in dem Buch? Oder ist das so komplett?
Ich habe 2 unterschiedliche Manuskripte.
Mhm. Beide fertig?
Beide fertig. Und das ist entstanden, weil ich ein sehr experimentelles Buch geschrieben habe und ein Buch, was sehr kommerziell ist, sage ich mal. Und das eine ist so ein Influencer-Drama, aber Romeo und Julia-Style.
Mhm. Hooked.
Ja, voll.
Hooked already.
Und das ist so ein Buch, wo ich dachte, wenn es mit dem anderen nichts wird, dann kann man das erstmal veröffentlichen, weil das ist so ein Buch, wo ich denke, vielleicht wollen das wirklich viele Leute lesen. Und das andere ist sehr viel nischiger, glaube ich, vielleicht aber auch nicht. Es geht um Schuldkontinuität in Deutschland. Also die Frage, kann man in der 2., 3., 4. Generation immer noch von Schuld in der Shoah sprechen und die Frage von, wie geht man damit heutzutage um? Und das ist so eine Liebesgeschichte zwischen einem jüdischen Mann und einem deutschen Mann mit Tätergeschichte. Und der jüdische Mann kommt aus den USA und da sind ja auch ganz viele große Fragezeichen gerade. Und ich glaube, es ist so eine Geschichte auch, wie kann man dem Rechtsruck Liebe entgegensetzen und auch die eigene Familiengeschichte aufarbeiten und konfrontieren. Aber dadurch, das ist ja so ein
sehr bisschen heavy. Sperriger,
ja, und ich glaube,
ja, aber auch so spannend.
Ja, super spannend.
Ja, mal gucken, was es jetzt wird und ob es eins wird und ob die Verlage ja sagen, weil das ist natürlich so ein sehr
harter Stoff.
Ja, es ist ein harter Stoff. Deswegen dachte ich, ich habe auch noch das andere in der Tasche und habe jetzt einfach die letzten Jahre viel geschrieben. Ich war ja auch am Literaturinstitut in Hildesheim und habe da auch einfach viel Zeit gehabt zum Schreiben und so. Und das ist für mich auch so eine, ja, eine Art und Weise, der Welt zu begegnen und vielleicht auch irgendwie diese ganzen Krisen irgendwie zu verarbeiten.
Wie schreibst du? Wir waren vor kurzem bei der Lesung von Hundesohn im Suhrkamp Verlag. Es war ein ganz besonderer Abend, weil es wahnsinnig schön war, den Roman nochmal vorgelesen zu bekommen vom Autoren, der Türkisch spricht.
Ja.
Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Für alle, die das Buch nicht gelesen haben, meiner Meinung nach ist Hundesohn wirklich so eine Perle der queeren deutschen Gegenwartsliteratur.
Das müssen alle lesen, ist so gut.
Ja. Und es gibt ganz viele Passagen, die auf Türkisch geschrieben sind. Und als nicht türkisch sprechender Mensch habe ich die Passagen, am Anfang habe ich noch irgendwie so mitgelesen und dann gedacht, okay, es bringt natürlich gar nichts, weil ich es einfach nicht verstehe. Und dann habe ich die türkischen Passagen übersprungen. Und bei der Lesung es gibt es auch als vom Autoren eingelesen als Audiobook. Das kann ich wirklich nur empfehlen, weil es so melodisch ist und so, das macht ganz viel mit einem, wenn man es nochmal vorgelesen bekommt und die türkischen Passagen wirklich mitbekommt.
Und was ich auch krass fand und dazu auch nochmal eine Frage an dich, er hat uns dann bei der Lesung erzählt, dass er eigentlich in seiner Notes-App das Buch geschrieben hat.
Und darauf wollte ich nämlich eingehen.
Das finde ich so
deswegen habe ich es erzählt.
Krass,
genau. Er hat seinen ganzen Roman im Handy geschrieben.
Ja.
Also quasi in der Notes-App, auch so wie du liest, irgendwie in der U-Bahn, sonst irgendwo irgendwelche Gedankenfetzen und dann abends natürlich nochmal am Laptop irgendwie strukturiert und so, aber trotzdem krass, oder?
Ja. Hast du das schon mal versucht?
Ja, ich schreibe mir Ideen auf, also ich schreibe so manchmal so Eingebungen. Charakter X ist gar nicht so. Charakter X macht das und das. Aber grundsätzlich schreibe ich, wie ich lese am Morgen, ist die beste Zeit zum Schreiben, finde ich. Früh aufstehen, an den Schreibtisch setzen, losschreiben. Ich versuche so zu schreiben, dass ich nicht urteile über das, was ich gerade schreibe, sondern einfach runterschreiben, alles von der Seele schreiben, egal ob das jetzt gut ist. Ich bin jemand, der so kritisch ist, so selbstkritisch und ich glaube, das würde mir so im Weg stehen, wenn ich so selbstkritisch auch beim Schreiben wäre. Und dann gehe ich im Nachhinein, also so nachmittags, abends, da kann ich gut überarbeiten, da kann ich gut nochmal ran und mich so ransetzen. Aber am Handy schreiben, das hat er auch bei so einer Lesung auch, ich war noch bei so einer anderen Lesung von ihm und das hat er auch erzählt und ich war so, hä, was? Du hast dieses ganze lyrische Meisterwerk irgendwie am Handy geschrieben?
Ja.
Da war ich auch so, es kann nicht sein.
Das sind so zwei Gegensätze einfach.
Ja, richtiger Flex auch. Aber ich war so, richtig geil, ja. Das war schön.
Ich würde gerne noch mal mit dir mehr über queere Literatur sprechen. Ja, gerade haben wir ja über Hundesohn gesprochen. Ist es so, dass du bewusst nach queerer Literatur greifst und irgendwie dir vornimmst, jedes zweite Buch sollte ein queeres Buch sein? Oder wie suchst du deine Bücher aus? Wie landen sie bei dir?
Erstmal Plädoyer für den lokalen Buchhandel. Also mit Buchhändlerinnen zu reden über, was sie so lesen, was sie so lieben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das mache ich ganz viel. Also ich finde zum Beispiel Ebert und Weber in Kreuzberg oder Uslar und Rai in Prenzlauer Berg ganz tolle Buchhandlungen. Und da bin ich ganz viel. Und da quatschen wir dann einfach immer ganz lange über die Bücher. Und als queerer Jugendlicher habe ich mich so gesehnt nach so Büchern, die meine Lebensrealität irgendwie ein bisschen widerspiegeln. Und es gab so wenige.
Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern an das erste queere Buch, was du gelesen hast?
Ja, und zwar war das Andreas Steinhöfels Die Mitte der Welt. Und da warst du ja in der Verfilmung. Und das fand ich so schön. Die Verfilmung habe ich erst viel später gesehen, aber ich finde, das hat es für mich so gut eingefangen, dieses Erlebnis irgendwie so nicht zu wissen und verwirrt zu sein und zu suchen und so. Und ich habe jetzt so einen Weg gefunden, wo ich einfach unglaublich gerne ganz viele unterschiedliche queere Lebensrealitäten erkunde, literarisch, und danach auch suche. Und spezifisch auch so queer-lesbische Erfahrungen, damit ich nicht immer nur in so einer schwulen, queer-schwulen Bubble bin, die es auch mehr gibt literarisch. Es gibt sie wenig, aber es gibt sie mehr als so queer-lesbische Literatur. Und ich versuche einfach viel von Frauen zu lesen. Ich versuche viel queere Literatur zu lesen. Ich versuche aus Ländern zu lesen, ja, aus denen ich jetzt nicht sofort so ganz viele Assoziationen im Kopf schon habe, damit ich meinen eigenen Horizont auch erweitere und mich herausfordere. Und ich liebe das einfach, in ganz unterschiedliche Welten abzutauchen. Also ich mache da schon eine bewusste Entscheidung für diese Art von Literatur, aber ich sage nicht 10 queere Bücher im Monat oder so, sondern ja, das ist einfach wie,
ist keine Quote.
Genau, ich gehe da so ran und fühle das einfach immer schon so in mir drin, wie ich aussuche.
Welche sind deine Top 3 queeren Bücher?
Ich würde sagen, Die Argonauten von Maggie Nelson ist eins meiner absoluten queeren Lieblingsbücher.
Kannst du das kurz ja, anteasern?
Das ist eine autofiktionale, wenn nicht sogar autobiografische Geschichte von ihr und ihrer Partnerperson. Und ihre Partnerperson hat ein Outing und outet sich als trans. Und es ist so eine Geschichte, wie diese Partnerperson in ihre eigene Identität findet. Und ich finde das so eine spannende und liebevolle und aber auch sehr harte Geschichte. Und sie zieht so ganz viel auch so Literatur zu Rate. Also so richtig akademische Texte und PhilosophInnen und so, die sie dann zitiert. Und diese Erfahrung, die Partnerperson anders kennenzulernen, irgendwie damit beschreibt. Und das finde ich so poetisch und schön und trotzdem zugänglich und nicht irgendwie überheblich oder schwierig, sondern so ganz liebevoll. Also es ist ein ganz tolles Buch. Dann würde ich wahrscheinlich noch Big Swiss empfehlen. Das ist von Jean Beagan und das ist so eine queer-lesbische Liebes-Stalking-weirde Geschichte, wo sich eine junge Frau, die verliebt sich in eine Person, Big Swiss, die, ja, was, die ist bei so einem Sextherapeuten oder bei so einem, generell bei so einem Therapeuten, und die bespricht so ein bisschen ihre eigenen Traumata. Und sie transkribiert diese Geschichten und irgendwann trifft sie sie dann im Park und erkennt sie, glaube ich, an der Stimme und schleicht sich in ihr Leben ein. Und uff, es ist creepy.
Ja.
Aber es ist ganz witzig und es ist wirklich schön und es ist, ich finde es wirklich eins der, also wirklich ein ganz tolles Buch, klingt jetzt vielleicht, der Pitch war jetzt nicht so gelungen.
Nee, der war trotzdem gelungen. Bei creepy war ich dabei.
Ja, okay. Ja, und ja, ich weiß gar nicht, was sonst noch. So viele Bücher in meinem Kopf, aber vielleicht sage ich von Juan Torres Blackouts, das habe ich vor ein paar Monaten gelesen. Und da geht es um eine junge Person, ich glaube, das Gender ist gar nicht so explizit genannt, und die pflegt so eine andere alte Seele, alte Person, alte Geschichte. Und es geht um so Memoiren und so Forschungsunterlagen über Homosexualität, über Queerness, und die sind irgendwie verschollen. Und es ist ganz experimentell, was die Form angeht. Es ist ganz merkwürdig und dann kommen immer so Sachen von dieser Forschung irgendwie in so Seiten hoch und die werden dann aber so durchgestrichen schwarz und dann kommen so neue Gedichte aus diesen Seiten heraus und zwischendrin gibt es diese Geschichte. Und ich liebe Bücher, die mit der Form spielen. Mhm. Ich finde nämlich, das wird viel zu selten gemacht.
Ja.
Es ist oft sehr konventionell alles, was so auf den Markt kommt. Was ich verstehe, weil irgendwer muss es ja kaufen, sonst können nicht alle irgendwie Literaturnerds sein, die sich so reinarbeiten. Aber ich finde, das ist ein Buch, was zugänglich ist und gleichzeitig trotzdem experimentell. Und ich glaube, das schaffen ganz wenige und das liebe ich.
Das ist so witzig, weil zurückzukommen auf deine Lieblingsbuchhandlung, Christina von Ebert und Weber ist eine Freundin von mir und sie hat mir tatsächlich auch ein Buch empfohlen, auf dessen Titel ich absolut nicht mehr komme, aber es geht um ein Mädchen, was auf einer Insel aufwächst und dann gibt es dort diese schwarzen Männer und die übernehmen immer mehr Macht und Kontrolle über das Leben auf der Insel und sie hat, also sie ist so die Protagonistin und dann gibt es eine Gewalterfahrung und sie erlebt Schmerzen und es gibt einfach nur 12 Seiten, die leer sind in dem Buch, um diesem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Und dieses Buch hat mir eben Christina empfohlen damals und ich saß da und ich habe diese Seiten so ganz langsam durchgeblättert und dabei halt einfach nur bitterlich geweint, weil es so krass war. Und wenn Bücher das schaffen, dann ist das so irre. weil eben es wird viel zu selten gemacht. Und das gibt einfach aber allem nochmal so ein tolles, anderes Layer.
Ja, sich was zu trauen ist voll schwer, weil ganz viel Markt macht irgendwie auch an diesem ganzen, dieser Buchbranche so dranhängt natürlich. Und ganz oft wollen die Leute natürlich auch irgendwas, was sich verkauft, was die meisten Leute irgendwie lesen können. Und wenn das dann jemand schafft, so einen schönen Moment herzustellen, wie den du beschreibst, da geht so mein Herz auf, so mein Literaturherz, weil ich finde, das ist eigentlich auch das Schöne an dieser Kunstform, dass man innehalten darf, dass man auch Sachen ganz anders machen kann und das wird aber zu selten gemacht und ja, deswegen hoffe ich, dass wir auch in Zukunft mehr unkonventionelle Bücher sehen und lesen dürfen, ja.
Ich merke, dass ich es liebe, wenn du mir Bücher beschreibst oder Inhalte von Büchern beschreibst. Ich könnte dir jetzt so ganz lange zuhören. Und deswegen würde ich nochmal die Frage stellen, die ich dir gerade gestellt habe, aber nicht auf queere Literatur, sondern grundsätzlich auf Literatur. Die Frage, die wir dir stellen, wenn du stranden würdest auf einer einsamen Insel und nur noch 3 Bücher hättest für den Rest deines Lebens, die du immer wieder lesen dürftest,
ja.
Welche wären es?
Ich glaube, das erste Buch, was mir einfällt, wäre Giovannis Zimmer von James Baldwin, ist natürlich auch ein queeres Buch, aber ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Buch, weil es eins der ersten war, was schwule Beziehungen thematisiert hat. Und ich glaube, 1956 ist das rausgekommen. Und ich finde das mutig, dieses Buch. Ich finde es aber gleichzeitig auch schön, weil es eine neue Norm geschaffen hat. Es ist ein schwarzer Mann, der diese Liebesgeschichte in Paris erzählt und der hat sich sehr viel auch Backlash ausgesetzt und ich finde, wie er erzählt, ist ganz besonders und ja, ich habe ganz viel gefühlt, als ich das gelesen habe und ich glaube, das ist ein Klassiker oder so ein Evergreen. Ich könnte das auf jeden Fall öfter lesen.
Ist halt leider sehr, sehr kurz.
Gut, das ist ein kurzes Buch. Was würde ich noch mitnehmen?
Aber vielleicht zwei fehlen noch.
Zwei genau. fehlen noch. Ich würde,
zwei lange
ich,
jetzt.
Ja, ein dickes nehme ich mit.
Brilka.
Ein dickes nehme ich mit. Ha?
Brilka.
Du so,
oder? Ja, tatsächlich.
Ah, oder?
Ja, das dachte ich wirklich. Also, weil dieses 8. Leben für Brilka von Nino Haratischvili ist, glaube ich, meine Lieblingsfamiliengeschichte.
Mhm.
Und das ist so besonders, weil das ja eine Familiengeschichte ist, für alle, die es nicht kennen, die aus der Perspektive von nur von den Frauen geschrieben ist. Und es ist eine georgische Familiendynastiegeschichte eigentlich. Also es geht um so viele unterschiedliche Jahrzehnte und Entwicklungen und wie diese Frauen versuchen zu überleben und sich zu behaupten auch gegenüber den ganzen Schwierigkeiten und patriarchalen Sachen, die sie da so erleben und Männern und Systemen und so. Und ich finde, das ist so ein tolles Buch. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Also das würde ich mitnehmen und nochmal lesen und nochmal lesen. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich einfach eins. Und ich glaube, da sind wir uns vielleicht ähnlich. Ich weiß nicht, ob du das auch mitnehmen würdest, aber ich würde auf jeden Fall eins von Edouard Louis mitnehmen. Vielleicht seht ihr das beide sogar so, weil der mich so geprägt hat. Also in meiner Lese-Journey und ich habe das so zum ersten Mal gelesen und war so, wow, jemand schafft es über Klasse, Schwulsein, Queerness in dieser Art und Weise zu schreiben. So ehrlich und kompromisslos und ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Da dachte ich mir so, dafür braucht man Mumm. Dafür braucht man richtig Mut zu sagen, scheiß drauf, ich erzähle meine Geschichte genau so. Und das fand ich so schön, dass er das gemacht hat. Und ich habe alles von ihm gelesen. Ich weiß nicht, was ich von ihm mitnehmen würde. Ich würde vielleicht Anleitung, ein anderer zu werden, mitnehmen, weil das Buch ist, was ich noch am wenigsten erkundet habe. Und ich habe es auch gelesen, aber ich finde, es ist so anders, weil es nicht seine spezifischen Familiencharaktere alle abarbeitet, sondern sich selber abarbeitet an sich so. Das würde ich vielleicht noch mitnehmen.
Ich meine, wir haben schon viel über Edouard Louis geredet. Ne? Ich liebe seine Romane so doll. Der öffnet Teile meines Herzens, die irgendwie bis dahin noch verschlossen waren. Ja. Das war wirklich ganz besonders. Unsere erste Gästin war Friederike Schielbach, die Programmleitung von Park Ulstein, die seine Lektorin war und alle Bücher mit ihm in Deutschland rausgebracht hat. Und sie erzählte von der ersten Situation, sie hat von dem französischen Verleger das Skript geschickt bekommen, hat es auf einer Bahnfahrt auf dem Handy gelesen, das Leben von Eddie, das Ende von Eddie,
das Leben von Eddie.
Und konnte nicht aufhören und hat das ganze Buch auf dem Handy durchgelesen und war dann so, ich muss das in Deutschland rausbringen mit ihm und hat ihn so begleitet durch alle seine Bücher, was ich total besonders finde. So ein kleiner Starstruck-Moment. Und sie hat aber erzählt, es kommt nächstes Frühjahr bei Park Ulstein raus, eine französische, lesbische junge Frau, quasi das Pendant von Edouard Louis.
Les Forces.
Heißt es so?
Ja. Das heißt
Lieb Ah, Box. Ich habe den Titel vergessen. Okay. Und da okay. freue ich mich total doll drauf. Also sie sagte, das ist wirklich super, nochmal auch aus einer weiblichen Perspektive zu erfahren.
Ja, schön. Also das finde ich sowieso sehr wichtig, dass wir auch Klasse nicht immer nur aus einem männlichen Blickwinkel, ist ja ein schwuler Blickwinkel, aber es ist so ein Jeanette Winterson zum Beispiel, auch für Leute, die Interesse daran haben. Ich finde, die schreibt auch ganz besonders über lesbische Erfahrungen und Klasse und das klingt auch sehr, sehr spannend. Also diese Themen, die mich auch selber beschäftigen so und die bei mir auch sehr viel auslösen, ja, die könnte ich dann auf so einer einsamen Insel vielleicht nochmal durchleben. Ganz schön deprimierende Literaturauswahl vielleicht, aber.
Wir haben das ja schon mal zusammengefasst. Lieben und Leiden. Das ist irgendwie so das, was am Ende dann übrig bleibt bei den meisten Büchern. Ja,
genau. Okay, dazu passt aber auch, ich liebe das T-Shirt, was du gerade heute trägst. I love crying. I love crying, weil Kara und ich schon gefragt wurden, warum wir nur Bücher empfehlen, bei denen wir weinen.
Ja, aber das sind doch die besten Bücher, oder? Man will doch fühlen. Ja,
man will doch ganz leiden. Fühlen.
Ich habe heute Morgen gelesen, und ich habe, ich sage jetzt nicht, worum es ging, will ich an dieser Stelle nicht, aber ich habe so viel geweint heute. Ich habe so richtig laut geweint beim Lesen. Ja. Und ich finde das so krass, dass es diese Kunstform schafft, mich so zu berühren.
Ganz kurz.
Weil alles im Kopf passiert. Ich sehe nichts. Es ist keine Musik, die genutzt wird beim Film, um mich in eine Emotionalität reinzubringen. Es sind keine SchauspielerInnen, die Emotionen übertragen, sondern es ist einfach nur die geschriebene Form, die mich zum Weinen bringt.
Yannick schickte mir ein Selfie, Tränen überströmt und ich war so, oh mein Gott, was passiert? Sie soll ich dich anrufen?
Hasi, wollen wir telefonieren? Oh nein. Ja, aber wie toll ist das, wenn Bücher das schaffen. Samuel, von der einsamen Insel kommst du zurück aufs Festland.
Ja.
Und darfst einen Charakter aus einem Roman daten. Das ist jetzt angelehnt an unsere Kategorie Charaktere, die wir daten würden.
Und vor allem, wie würde dann euer Abend aussehen?
Ich würde gerne die Hauptperson aus Otessa Moschfeks Mein Jahr der Ruhe und Entspannung daten.
Oh mein Gott.
Okay, ihr müsst mich aufklären. Ich kann nicht mitreden.
Ja, das kannst jetzt mal du machen.
Naja, nee, also Yannick liebt deine Bücherbeschreibungen. Deswegen, aber ich meine, im Grunde, das Buch geht ja um eine Protagonistin, die sich medikamentiert, oder wie kann man das denn sagen? Also sie setzt sich eigentlich unter irgendwelche Drogen, um ein Jahr zu schlafen, das ist ihr Ziel. Aber natürlich hat sie dann immer wieder Episoden, wo sie sich erinnert, dass sie dann doch mal wieder draußen war und irgendwelche Sachen gemacht hat. Und es ist ein total crazy Buch. Es spielt in New York, in dieser Galerieszene auch so ein bisschen. Und sie will eigentlich, also das Leben ist ihr zu viel, sie will dem Leben entfliehen und schafft es aber eigentlich auch nicht so richtig.
Ja. Okay, jetzt musst du mich aufklären, wen du daten würdest und warum.
Ja, ich würde sie daten, weil ich glaube, wir hätten ganz viel zu erleben. Also ich finde sie als Person, sie ist eine sehr abgeklärte und gleichzeitig lebenshungrige Person. Und für mich ist dieses Buch ein Buch darüber, wie wir gesellschaftlich mit jungen Frauen umgehen, mit schönen Frauen umgehen. Es ist ein Buch, was tragisch ist und gleichzeitig ganz lustig auf eine fragwürdige Art und Weise. Mhm. Also diese Szene, wo sie in die Galerie, in der sie arbeitet, kackt und dann geht und dann sich irgendwie Schlaftabletten verschreiben lässt, um einfach durchzuschlafen. Und dann ist es so, das ist der Pitch des Buches und man denkt sich, was soll das für ein Buch sein? Ja. Und ich finde allein das schon großartig irgendwie.
Das ist fantastisch.
Es ist so ein tolles Buch. Okay. Und es ist aber wirklich sehr, sehr hart. Also sie hat ganz schlimme Eltern und sie hat eine beste Freundin, die ihr beim Verwesen eigentlich zuschaut und immer, wenn sie sie sieht, sagt, oh, du bist ja noch dünner geworden, not fair. Ja. Und das finde ich so schlimm. Und gleichzeitig denke ich mir so, das ist so eine Person, die hat so viel erlebt im Leben, die hat so viel zu erzählen und entweder wir verbringen irgendwie eine wilde Nacht in New York, während sie halt so aufwacht und um die Häuser zieht oder Sachen erlebt, oder wir reden mal so richtig über ja, all unsere Erfahrungen in unserer Jugend und Kindheit und was sie alles so mitnimmt, weil die wirkt für mich wie so eine getriebene und zerrissene Person und eine der spannendsten Figuren in der Literatur der Gegenwart für mich, weil die so fragwürdige Moralvorstellungen hat und so komisch an Sachen rangeht und gleichzeitig aber mich so mitgenommen hat in ihre Welt. Also die würde ich denken, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wir hätten auf jeden Fall eine sehr merkwürdige, gute Zeit in New York. Ja.
Okay, und euer Date möchte ich dann verfilmen sehen, bitte.
Ja,
bekomme ich.
Sehr, sehr gerne.
Wollen wir mal das Entweder-Oder-Spiel spielen?
Ja, Machen wir.
Wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich, Samuel, die du ohne lang nachzudenken in einem Wort oder einem Satz beantworten kannst.
Okay.
Schauen Und ich muss die richtige Seite finden.
Ohne lang nachdenken. Probier's.
Das ist eine kleine wiederkehrende Kategorie mit unseren Gästinnen und Gästen, haben wir uns überlegt, weil das sagt auch ganz viel aus. Mhm. Okay, ich fange an.
Ja.
Hardcover oder Taschenbuch?
Hardcover.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Eselsohren.
Bücherregal. Alphabetisch oder nach Farben sortieren?
Nee, nichts davon.
Sortierst du oder sortierst
ja,
du einfach
nicht? Ja, nach Themen.
Ah, okay.
Oh.
Und nach so …
Bist du so eine kleine Buchhandlung?
Ja, ich bin so neue deutsche Gegenwart, die mich interessiert. Oder queere Klassiker oder Bücher von jungen Menschen aus afrikanischen Ländern oder so. So sind die sortiert
wow.
in meinem Bücherregal. Das ist assoziativ, wie ich denke quasi.
Ich möchte in deine Bücherei.
Ja, komm vorbei.
Buch mit Notizen vollkritzeln oder es heilig und unberührt lassen?
Nee, vollkritzeln und Gebrauchsobjekt. Bücher sind Gebrauchsobjekte.
Mitten im Kapitel einschlafen oder nur noch eine Seite bis 3 Uhr nachts?
Ich glaube, ich lese bis 3 Uhr nachts lieber.
Buch nach Cover oder nach Klappentext kaufen?
Eher nach Cover. Ich finde, Klappentexte sind oft gar nicht so aussagekräftig irgendwie.
Fantasy mit 7 Bänden oder Roman mit 200 Seiten?
Ja, eigentlich Roman mit 200 Seiten, aber ich lese auch den Fantasy-Schmöker.
Lieblingsbuch verleihen und damit das Risiko eingehen, das nie wiederzubekommen oder niemals aus der Hand geben?
Ja, ich würde es lieber nicht aus der Hand geben, aber dann hätte ja niemand was davon. Und ja, ich stehe dazu, dass ich manche Bücher vermisse und ein paar Friends, die könnten sie auch mal zurückgeben, aber ich leihe sie aus.
Shoutout an Samuels Friends, bringt ihm alle seine Bücher zurück.
Ja, ein wenig Leben zum Beispiel noch.
Das
liegt noch bei einer Freundin.
Julia, ich würde sagen, das, was bei mir im Bücherregal steht, ist meins. Nicht mitnehmen.
Ja, verstehe ich. Ja, völlig fair.
Liebesdreieck oder Anti-Held mit Daddy-Issues?
Anti-Held. Immer. Unsympathische Charaktere, merkwürdige Charaktere, die ganz komisch sind, die liebe ich.
Happy End oder offenes Ende?
Offenes Ende.
Die Frage müssen wir stellen. Ja. Buch oder E-Reader?
Buch.
Natürlich.
Ja.
Ich warte auf den Moment, dass der erste Gast, die erste Gästin E-Reader sagt.
Einfach nur, um uns zu ärgern.
Die Person sofort rausschmeißen.
Nein, das ist ja auch okay. Aber ich finde so der Geruch von einem Buch.
Es gibt nichts Schöneres.
Ach, ja.
Ein Buch 10-mal lesen oder immer was Neues?
Immer was Neues. Es gibt so viele Geschichten da draußen.
Letzte Seite zuerst lesen oder niemals spoilern?
Nicht spoilern. Ich habe doch so Bock zu erkunden, was passiert irgendwie.
Buch verfilmen oder lieber als Buch lassen?
Ich liebe Buchverfilmungen, wenn sie gut gemacht sind. Die schlimmste war Eragon. Ich weiß nicht, das war so eine Kindheitsgeschichte für
mich.
Nicht
gelesen, aber nur gesehen tatsächlich.
So ein Albtraum, dieser Film.
Ja.
Aber grundsätzlich ja. 22 Bahnen zum Beispiel, tolle Verfilmung.
Super das Verfilmung. Stimmt. Super, super schöne Verfilmung.
Danke, Samuel.
Danke. Das war's. Das war unsere kleine Entweder-Oder, aber auch unser wirklich sehr, sehr schönes Gespräch mit dir.
Ja, ich fand
es war ganz toll, dass
ganz
du da
schön.
Warst.
Danke für die Einladung und das ist wirklich so ein schönes Podcast-Projekt, was ihr hier macht. Bin ganz dankbar.
Danke. Danke und wir freuen uns auf weitere Leseempfehlungen von dir. Und euch wünschen wir weiterhin viel Spaß mit Live Franz, Don't Talk About Feelings.
Let's talk about feelings.
Ah ja, stimmt, nicht Don't Talk About Feelings.
Oh Gott, das war jetzt gerade ein freudscher Versprecher.
Don't Talk, nein, wir wollen ja über Gefühle reden, deswegen Let's Talk About Feelings. In 2 Wochen kommt die nächste Book Club Edition raus und in der reden wir über Leif Franz' neuen Roman. Und wir freuen uns schon auf eure Gedanken dazu. Schickt uns gerne eure Gedanken für die Kategorie Anrufbeantworter per E-Mail an zwischenkotti-und-kapiteln@gmail.com oder als DM über Instagram.
Tschüssi.
Tschüssi.
Habt noch einen schönen Tag. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosik.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.